SRF 1.
Punkt 12.30 Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Ohne den Hauch eines Zweifels, der mutmaßliche Attentäter von Berlin sei es, er ist tot.
La persona uccisa è senza ombra di dubbio.
Hier nennt der italienische Innenminister den Namen des Täters. In Italien wurde dieser in der Nacht bei einer Routinekontrolle erschossen. Auf Malta landet außerplanmäßig ein libysches Flugzeug. Der maltesische Premierminister vermutet eine Entführung dahinter. Der zukünftige Präsident Trump blockiert eine israelkritische UNO-Resolution, noch bevor er im Amt ist. Die CS kauft sich in den USA für über 5 Milliarden US-Dollar frei. Ein hoher Preis, sagt der Kenner. Und Heiligabend, der Abend der Traditionen wie Zusammensein, zusammen in die Mitternachtsmesse gehen und zusammen essen.
Total. 15 Kilo gemacht, der Kollege.
Und die Gemeinschaft ist bei diesem Essen an Weihnachten besonders wichtig. Woher das kommt, erklärt die Ernährungssoziologin im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Er war der meistgesuchte Mann Europas, zumindest einige Tage lang. Der mutmaßliche Attentäter vom Weihnachtsmarkt in Berlin. Jetzt steht fest, er ist erschossen worden in Italien. Martin Dura berichtet.
Es war kurz nach 3 Uhr heute am frühen Morgen im Mailänder Vorort Sesto San Giovanni. Eine Polizeistreife hielt einen jungen Mann an, der in der Nähe des Bahnhofs zu Fuß unterwegs war. Die beiden Beamten sprachen ihn an und verlangten seinen Ausweis. So beschreibt der italienische Innenminister Marco Minniti die Ereignisse.
Una pattuglia della Polizia di Stato ha fermato una persona che si aggirava con fare sospetto.
Der Fremde griff in seinen Rucksack, sagt Minniti, zog eine Pistole und eröffnete das Feuer auf die Polizisten. Diese schossen sofort zurück und trafen den Angreifer tödlich. Einer der Polizisten wurde leicht verletzt. Der Tote wurde danach aufgrund seiner Fingerabdrücke einwandfrei als der mutmaßliche Attentäter von Berlin identifiziert, der international zur Fahndung ausgeschrieben war.
La persona uccisa è risultata essere dopo tutte le indagini che si fanno in questo caso.
Der Mann trug eine Bahnfahrkarte bei sich und war offenbar mit dem Nachtzug von Chambéry in Frankreich nach Turin gereist und von dort nach Mailand weitergefahren. Wie er aus Berlin entkam und diese Strecke zurücklegen konnte, werden die weiteren Ermittlungen ergeben müssen.
Martin Dura, nun nach Deutschland zu unserem Korrespondenten Peter Vögel in Berlin. Der mutmaßliche Attentäter ist also erschossen. Wie reagiert man in Deutschland auf diese Nachricht?
Mit Erleichterung, und da muss man gar niemanden auf der Straße fragen. Der Ort des Anschlags am Breitscheidplatz ist ja auch eines der Zentren Berlins und fast jeder kommt da vorbei, auch wenn er nicht auf den Weihnachtsmarkt will. Und Erleichterung und Dank wurde auch heute Morgen bei der Regierungspressekonferenz geäußert.
In Deutschland diskutiert man ja schon seit gestern darüber, ob man das Attentat nicht auch hätte verhindern können. Da ist man sich ja nicht einig. Wie gehen da die Meinungen auseinander?
Ich glaube, die Meinungen gehen gar nicht so auseinander. Die Süddeutsche Zeitung hat heute Morgen getitelt, das darf doch nicht wahr sein, und genau nachgewiesen, wie dieser Mann im Fadenkreuz war. Also er hat eine massive kriminelle Vorgeschichte in Italien, aber Italien hat seine Daten nicht rechtzeitig ins europäische Informationssystem eingespiesen. Er hielt sich in Deutschland nicht an die Auflagen, reiste auch durchs Land. Er gehörte zu einer Extremistengruppe, die aufflog und verhaftet wurde. Er war Thema in den höchsten Sicherheitskreisen. Es gab sogar einen V-Mann, und die Frage ist eigentlich nicht, wir haben keine Informationen über gefährliche Personen, es gibt etwa 230 in Deutschland, sondern wir machen nichts draus. Und der zweite Punkt ist, es gab massive Lecks. Zum Beispiel der Pegida-Frontmann Lutz Bachmann hat kurz nach dem Anschlag getwittert, er wisse aus Sicherheitskreisen, dass der Verdächtige ein Tunesier sei. Damals zu diesem Zeitpunkt wusste das aber niemand in der Öffentlichkeit.
Ein Teil der Diskussion dreht sich ja aber da um die Frage, Gesetze verschärfen oder die bestehenden Gesetze strenger auslegen. Neben dieser juristischen läuft auch eine politische Diskussion und läuft die eigentlich schon mit Blick auf die Parlamentswahlen im nächsten Jahr?
Ja, die politische Diskussion, die läuft seit dem Anschlag. Und es ist ganz klar, im nächsten Jahr wird es um innere Sicherheit gehen, um Grenzen. Es wird um das Schengen-System gehen. Es wird um Flüchtlinge gehen. Das wird das Thema sein. Man wird fragen, wie ist es möglich, dass ein Terrorist quer durch Europa und quer durch Deutschland reist? Und die AfD hat den Tonfall vorgegeben, indem sie 75 Minuten nach dem Anschlag, da war also das Blut der Opfer noch nicht weggewischt, von Merkels Toten und der Terrorkanzlerin Merkel twitterte. Und insofern ist klar, es wird ein schmutziger Wahlkampf werden.
Peter Vögelin, Berlin, besten Dank. Die weiteren Meldungen des Mittags in der Übersicht hat nun Yvonne Lambricker.
Ein libysches Passagierflugzeug ist auf einem Inlandflug möglicherweise entführt worden. Der Regierungschef von Malta teilte mit, er sei von Libyen darüber informiert worden. Das Flugzeug ist mittlerweile auf Malta gelandet, wie die Betreiber des örtlichen Flughafens mitteilten. Sicherheits- und Rettungskräfte stünden bereit. Genaueres ist noch nicht klar. Der russische Präsident Wladimir Putin rechnet für 2016 mit einem Wirtschaftsrückgang von 0,5 bis 0,6% des Bruttoinlandprodukts. Er sehe sein Land aber auf dem Weg zur Stabilisierung, sagte Putin anlässlich seiner Medienkonferenz zum Jahresende. Weiter beantwortete Putin Fragen von Journalisten zu anderen Themen, etwa zur Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten oder dem Syrien-Konflikt. Putin ist der Ansicht, dass es eine Waffenruhe in ganz Syrien brauche, gefolgt von Friedensverhandlungen. Das zweite Bundesasylzentrum für die Region Bern entsteht in Kappelen bei Lies. Der Bund hat mit dem Kanton und der Gemeinde eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen. Laut dem Staatssekretariat für Migration soll das Zentrum für bis zu 270 Asylsuchenden im Jahr 2019 in Betrieb genommen werden. Am Standort des heutigen kantonalen Durchgangszentrums. Ein Bundesasylzentrum besteht bereits im ehemaligen Zieglerspital in der Stadt Bern. Die Atomkraftwerke in der Schweiz würden über eine hohe Sicherheit verfügen. Das hat das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI in einem Bericht festgehalten. In den letzten 5 Jahren untersuchte das ENSI schwerpunktmäßig 20 Bereiche der Atomsicherheit. Auslöser war die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima. Es seien auch Verbesserungsmaßnahmen gefunden worden, so das ENSI weiter. Diese seien bereits umgesetzt oder werden noch umgesetzt. Ab Herbst 2017 soll in Luzern das Luxushotel Palace für rund 100 Millionen Franken saniert und währenddessen für mehr als ein Jahr geschlossen werden. Das beauftragte Bauunternehmen bestätigte eine Meldung der Luzerner Zeitung. Für die 124 Angestellten sollen während den Renovationsarbeiten Übergangslösungen gesucht werden. Die österreichische Bundespräsidentenwahl von Anfangsmonat ist definitiv gültig. Sie ist von niemandem angefochten worden, wie das Innenministerium mitteilte. Die Frist dafür lief in der Nacht auf heute aus. Damit kann Alexander Van der Bellen Ende Januar als neuer österreichischer Bundespräsident vereidigt werden. Van der Bellen, der den Grünen nahesteht, hatte bei der Wahl gegen Norbert Hofer von der rechtspopulistischen FPÖ gewonnen. Vor dem nun gültigen Urnengang Anfangs Dezember hatte es bereits 2 Anläufe zur Präsidentenwahl gegeben. Die Wetterprognosen bis Heiligabend. Heute scheint in den Alpen und im Süden meist die Sonne. Besonders am Nordrand der Schweiz hat es hingegen viele Wolken. Morgen ziehen aus Norden rasch Wolken auf und es regnet gebietsweise. Mit Südwestwind gibt es rund 8 Grad. Im Süden bleibt es häufig sonnig bei 10 Grad.
Es wäre eine Entscheidung von großer symbolischer Ausstrahlungskraft gewesen. Israelische Siedler hätten nicht mehr in Palästinensergebieten und in Ostjerusalem bauen dürfen. Zum ersten Mal schien es, als würde eine Resolution zu einem derart umstrittenen Politikum im UNO-Sicherheitsrat durchkommen. Wie sich jetzt zeigt, hat aber der zukünftige US-Präsident Trump persönlich die Resolution gestoppt, indem er den ägyptischen Präsidenten angerufen hat. Und das, nachdem Israels Premier Netanyahu Donald Trump um Hilfe gebeten hatte. Frage an Fredrik Steiger. Donald Trump versprach ja im Wahlkampf, er werde Israel unterstützen. Macht er jetzt sein Versprechen wahr?
Es scheint zumindest, als sei die sehr einseitige Unterstützung Israels eine der wenigen Konstanten beim sonst doch sehr irrlichtenden Trump. Trump will beispielsweise Jerusalem voll und ganz als israelische Hauptstadt anerkennen, die amerikanische Botschaft dorthin verlegen. Er hat mit David Friedman einen Hardliner, einen Gegner der Zwei-Staaten-Lösung, einen Befürworter des israelischen Siedlungsbaus zum amerikanischen Botschafter in Jerusalem ernannt. Er versucht auch Druck zu machen auf US-Präsident Obama, damit er eben erneut das amerikanische Veto in der UNO einlegt gegen eine Resolution, die den Siedlungsbau verurteilt. Also da ist schon eine Linie zu erkennen. Und eine andere Linie als bei Obama, der ja den Siedlungsbau mehrfach kritisiert hat und möglicherweise jetzt auch bereit wäre, das amerikanische Veto nicht einzulegen.
Eigentlich ist Barack Obama noch offiziell US-Präsident bis am 20. Januar. Was ist von diesem Eingreifen Trumps zu halten, jetzt auch innenpolitisch?
Es ist zumindest sehr außergewöhnlich, wenn sich ein noch nicht amtierender Präsident wirklich direkt unmittelbar ins Tagesgeschäft seines noch amtierenden Vorgängers einmischt. Das ist problematisch. Er brüskiert damit Barack Obama, was ihm zweifellos egal ist. Aber Trump erschwert damit natürlich offensichtlich einen geordneten Machtübergang in Washington.
Donald Trump konnte offenbar genug Druck auf den ägyptischen Präsidenten ausüben. Womit eigentlich?
Ägypten ist finanziell und vor allem auch militärisch stark von den Vereinigten Staaten abhängig, auch wenn die Beziehungen zwischen den beiden Ländern seit dem arabischen Frühling schlechter sind als früher. Es scheint aber, als sei der ägyptische Präsident al-Sisi bestrebt, mit dem neuen Präsidenten die Beziehungen zu verbessern, und wohl deshalb hat er Trumps Wunsch entsprochen, er solle doch den Resolutionsentwurf in der UNO zurückziehen.
Noch ganz kurz zum Schluss. Wie geht es denn jetzt eigentlich mit dieser Resolution weiter? Der Entscheid ist ja nur vertagt.
Genau, und zwar vorläufig auf noch unbestimmte Zeit. Es gibt aber vier Mitgliedsländer des UNO-Sicherheitsrates, Neuseeland, Malaysia, Senegal und Venezuela, die überlegen, ob sie nicht anstelle von Ägypten den Resolutionsentwurf doch noch einbringen wollen. Wenn sie das tun, dann kann in den nächsten Tagen doch noch abgestimmt werden. Tun sie das nicht, dann wird die Resolution wahrscheinlich erst zur Abstimmung kommen, wenn Trump in Washington regiert, und dann ist sie chancenlos, denn dann wird Trump das amerikanische Veto einlegen.
Danke für die Einschätzungen, Fredrik Steiger. Und das erwartet Sie weiterhin im Rendezvous. Coop schlug die Aperto-Gruppe bislang eine harte Konkurrenz an Bahnhöfen. Und was schlucken und essen Sie in den nächsten Tagen? Ist Fleisch dabei? Wir fragen nach in unserer Serie «Politikum Essen». Wir reden dann mit der Predigerin vom Basler Münster.
Also irgendwo erodiert unsere Menschlichkeit an allen Ecken und Enden.
Doch zuerst geht es um die Credit Suisse, das eine teure Kröte schluckt, um sich freizukaufen. Wieder etwas abgehakt. Die Credit Suisse einigt sich in einem weiteren Streitpunkt mit den US-Behörden, auch wenn die Einigung einiges kostet. Dieses Mal ging es nicht um den Steuerstreit, sondern um Geschäfte mit faulen amerikanischen Hypothekarpapieren. Einzelheiten von Evelyn Kobler.
Die fragwürdigen Geschäfte liegen 10 Jahre zurück, und mitgemischt hat nicht nur die Credit Suisse, sondern eine ganze Reihe von internationalen Großbanken, darunter auch Goldman Sachs, die Bank of America, Barclays oder die Deutsche Bank. Sie alle sollen staatliche Hypothekarrisiken in undurchsichtige, komplexe Wertpapiere verpackt und an Investoren weitergereicht haben. Damit hätten sie letztlich zum Kollaps des US-Häusermarktes beigetragen, so der Vorwurf der US-Justiz. Die Credit Suisse und die US-Behörde haben nun nach langen, zähen Verhandlungen eine außergerichtliche Einigung erzielt. Demnach muss die CS eine Buße von 2,5 Milliarden US-Dollar bezahlen und zusätzlich 2,8 Milliarden bereitstellen, um Kunden zu entschädigen. Insgesamt werden so rund 5,3 Milliarden US-Dollar fällig, um diesen einen Rechtsstreit ad acta zu legen. Noch ist diese Einigung nicht ganz in trockenen Tüchern. Die letzten Details müssen noch ausgehandelt werden, und der CS-Verwaltungsrat muss dem Vergleich noch zustimmen, wie die Bank mitteilt. Doch da der Abschluss dieses Rechtsfalls nun in Griffweite ist, muss die Bank bereits jetzt ihre Reserven für die anstehenden Zahlungen aufstocken. Sie erhöht ihre bisherigen Rückstellungen für Rechtsfälle um 2 Milliarden US-Dollar. Die Börse reagierte zuerst erfreut über die Einigung in den USA. Inzwischen hat die CS-Aktie ihre Gewinne aber wieder hergegeben und sogar ins Minus gedreht.
Evelyn Kobler. Die CS bezahlt also 5,3 Milliarden US-Dollar. Frage an Wirtschaftsredaktor Jan Baumann hier im Studio. Das klingt nach viel. Ist es das auch für die Bank?
Ja, auf jeden Fall, dass dieser Vergleich die Bank schmerzt. Das sieht man schon allein daran, dass die CS wegen der Buße, die sie nun bezahlen muss, tief in die Verlustzone rutschen wird dieses Jahr. Insgesamt muss die CS ja 5,3 Milliarden Dollar bezahlen. Ein Teil davon sind Entschädigungszahlungen, die in den nächsten 5 Jahren anfallen. Die Bewältigung dieses Hypothekenstreits in den USA wird die Bank also spürbar belasten, und zwar noch über längere Zeit.
Sie sagen es, 5,3 Milliarden sind viel. Wie steckt die Bank das weg?
Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist das Eigenkapitalpolster der Bank, das sie in letzter Zeit mühsam aufgestockt hat, um besser gewappnet zu sein für den nächsten Krisenfall, aber auch für andere negative Überraschungen, wie zum Beispiel so einen kostspieligen Rechtsfall, weil sie die nun anstehende Buße eben nicht einfach aus ihren Rückstellungen bezahlen kann, wird ihr Kapitalpolster wieder einiges kleiner. Das ist ein zusätzlicher Rückschlag. Und deshalb wird es nun noch dringender, sich frisches Kapital zu beschaffen für die CS. Dafür ist auch schon eine Lösung in sich. Die CS will ja einen Teil ihrer Schweizer Tochter an die Börse bringen, also an Investoren verkaufen und dadurch dann eben mehrere Milliarden Dollar oder Franken einnehmen.
Die gröbsten Schwierigkeiten im Hypothekenstreit hat die CS damit gelöst. Wie steht sie denn da im Vergleich zu den anderen grossen Banken, die im Streit mit den USA sind?
Ich würde sagen, sie ist etwa gleich auf mit anderen Grossbanken in den USA und in Europa. Die Deutsche Bank zum Beispiel, die zahlt nun ja auch einen Milliardenbetrag, 7,2 Milliarden, um sich im US-Hypothekenstreit freizukaufen. Etwas überspitzt formuliert könnte man sagen, die CS ist in sogenannt guter Gesellschaft mit zahlreichen anderen Banken.
Die Bank Barclays hat sich für einen anderen Weg entschieden, nämlich sich vor Gericht zu verteidigen. Wäre das im Nachhinein eigentlich die günstigere Variante gewesen, jetzt auch für die CS?
Das ist ganz schwer zu sagen. Es wird sich zeigen, ob Barclays gute Argumente in der Hand hat, um sich zu verteidigen vor Gericht, oder ob die US-Behörden nachweisen können, dass Barclays wissentlich Kunden geschädigt hat bei diesen Geschäften damals vor Ausbruch der Finanzkrise. Und das Gute an der nun getroffenen Lösung bei der CS ist, dass das die Unsicherheit eben ausräumt in diesem für die Bank größten Rechtsstreit. Aber so einen großen Brocken aus dem Weg zu räumen, das hat halt auch seinen Preis.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Dankeschön. In diesen Tagen herrscht Einkaufsrummel in den Läden. Doch das täuscht nicht darüber hinweg. Im Schweizer Detailhandel gehen die Umsätze zurück. Entsprechend härter wird der Konkurrenzkampf, auch um attraktive Standorte. Neuestes Kapitel in dieser Geschichte: Coop übernimmt die Aperto-Gruppe mit ihren rund 20 Läden in Bahnhöfen. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi.
In den Schweizer Shoppingcentern sind die Umsätze letztes Jahr zurückgegangen, noch stärker als im gesamten Detailhandel. Die Shoppingcenter in den grossen Bahnhöfen hingegen legten zu, entgegen dem allgemeinen Trend. Nirgends sind die jährlichen Umsätze pro Quadratmeter Ladenfläche auch nur annähernd so hoch wie in den grossen Bahnhöfen, wo täglich Hunderttausende von Menschen verkehren und, en passant, kleinere oder größere Einkäufe erledigen. Kein Wunder, will sich auch Coop einen größeren Anteil an diesem Geschäft sichern. Coop-Sprecher Ramon Gander sagt:
Die Bahnhöfe haben in der Vergangenheit stets einen Zuwachs an Pendlern verzeichnet und haben hohe Frequenzen, und auch die Schnellverpflegung ist seit Jahren im Trend, und wir gehen auch davon aus, dass sich das in nächster Zeit nicht ändern wird.
Trotz hoher Mieten seien die Bahnhofsläden rentabel, versichert Gander. Ein wichtiger Konkurrent in diesem Geschäft war bislang Aperto mit über 20 Standorten an gut frequentierten Bahnhöfen von Aarau bis Zug. Aperto bietet in erster Linie Convenience-Produkte für eine eilige Kundschaft an, von früh bis spät. Getränke, Sandwiches, Hotdogs, dazu ein kleines Sortiment an Gütern des täglichen Bedarfs, und Aperto schenkt im Jahr über 1 Million Becher Kaffee aus. Mit seinen heute rund 550 Angestellten war es eines der ersten Unternehmen, das in der Schweiz auf den Trend der schnellen Zwischenverpflegung setzte. Auch den Automobilisten ist Aperto mit seinen Tankstellenshops und einem ähnlichen Angebot ein Begriff. Nun hat Coop zugeschlagen und kann sich mit dem Kauf der Aperto-Gruppe diese Läden sichern. Zu welchem Preis wird nicht mitgeteilt. Und offen bleibt auch, was mit den Aperto-Läden geschieht in den Bahnhöfen wie etwa Bern, Luzern oder Thun, wo sowohl Coop als auch Aperto vertreten sind. Ramon Gander von Coop sagt dazu lediglich:
Bis auf Weiteres laufen die Shops unter dem Namen Aperto weiter. Und wie wir die Shops in Zukunft nutzen, das ist noch nicht entschieden.
Auf Dauer aber wird sich Coop keine teuren Doppelspurigkeiten leisten wollen. Für heute aber ist nur sicher, dass Coop in einem ersten Schritt alle Aperto-Standorte und alle Angestellten übernehmen wird. Die Tankstellenshops wird Coop aber im Lauf des nächsten Jahres an den Tankstellenbetreiber Ölpool weiterreichen.
Und nun Zeit für Weihnachten. Was auf den Teller kommt, ist weit mehr als eine Frage von Geschmack und Kalorien. Wer was isst, ist zu einer Frage der persönlichen Ideologie geworden. Ernährung und Essen haben zudem nicht nur eine gesellschaftliche, sondern auch eine politische und kulturelle Dimension. Wir blicken in den nächsten Tagen hier im Rendezvous am Mittag und im Echo der Zeit abends sozusagen in den Suppenteller hinein und über den Tellerrand hinweg. Und am Heiligabend und Weihnachten gehört oft eine traditionelle Speise zum Fest, fast wie der Tannenbaum. In der Schweiz hieß das in der Vergangenheit meist Fleisch. Wie ist das heute, jetzt, da viele auf vegetarische Ernährung umstellen aus Gewissensgründen? Andrea Jacki zur Haltung zum Fleisch an Weihnachten in der Schweiz.
Alle Jahre wieder kommt das Christuskind und damit auch die Frage, und was kommt auf den Tisch?
Das Filet Wellington, schon so ein festliches Fleisch.
Käsefondue wahrscheinlich, ja.
Meistens Poulet.
Die Pilze, vegetarisch, vegan.
Truthahn. 15 Kilo macht der Kollege.
Meistens Fondue Chinoise.
Ganz wird auf Tisch. Partyfilet.
So ein Braten mit Zwetschgen drin.
Ja. Ein anderes Göttli oder irgend so etwas, ein Steigchen, je nachdem.
Brust und Fleisch. Ich bin auch immer noch ein bisschen traditionell.
Dieser junge Mann ist mit seiner Vorliebe nicht alleine. Tradition spiele an Weihnachten eine große Rolle, sagt Roland Frevel. Er ist bei Coop Schweiz zuständig für Frischprodukte, also auch fürs Fleisch.
Im Moment sehr gefragt ist immer noch Rindfleisch, dann eben so ein bisschen die knochengereiften Stücke. Das ist eher etwas Neues, das so ein paar Jahren eigentlich trennt. Und dann eben die Edelstücke. Also der Kunde gibt halt gerne etwas mehr aus für die Festtage.
Während des Jahres steht das günstigere Schweinefleisch an der Verkaufsspitze. Darauf folgt Hühnerfleisch. Auf Platz 3 Rind. An Weihnachten landen dagegen eher die teureren Fleischsorten im Einkaufswagen.
Ich hätte gerne 3 Kalbsachsen, bitte.
Im letzten Jahr ist der Fleischkonsum in der Schweiz leicht zurückgegangen. Aber er bleibt mit über 51 Kilogramm pro Person auf hohem Niveau. Das bedeutet, jede Person isst durchschnittlich fast 1 Kilogramm Fleisch pro Woche. Die Konsumentinnen bevorzugen Fleisch aus der Schweiz. Laut Branchenorganisation Proviant ist dessen Verkaufsanteil auf 80% gestiegen. So auch bei Coop Schweiz, wie Fleischchef Roland Frevel bestätigt.
Wir haben auch einen Anteil von rund 85% des ganzen Fleischsortiments kommt aus der Schweiz. Jetzt an den Festtagen, insbesondere Weihnachten, ist es manchmal eine Frage der Verfügbarkeit. Also da müssen wir dann schon zum Teil Edelstücke aus dem Ausland importieren. Das ist so, ja.
Das Filet oder das Hoftentergott komme dann aus Südamerika. Aus diesem Grund verzichtet Marianne Botta an Weihnachten auf die Fleischklassiker. Die diplomierte Lebensmittelwissenschaftlerin ETH und Buchautorin sagt, je kürzer der Weg, den das Fleisch von der Produktion bis auf den Teller zurücklege, desto besser könne man überprüfen, ob die Tiere gut gehalten worden seien und nicht zu viele Medikamente geschluckt hätten. Botta bevorzugt Biofleisch. Das sei tatsächlich gesünder.
Biofleisch beispielsweise ist viel weniger stark mit Antibiotika belastet. Jeder Bauer muss warten, bis er ein Tier, das mit Antibiotika behandelt wurde, schlachten darf. Aber ein Biobauer muss doppelt so lange warten wie einer, der die Tiere konventionell hält.
Dass die Schweizerinnen und Schweizer vor allem Fleisch aus hiesiger Produktion essen, begrüßt auch Bernd Steimann. Er ist bei Helvetas zuständig für Entwicklungspolitik. So gäbe es nur kurze Transportwege. Spiele aber auch eine Rolle, wo die Nahrung für die Tiere herkomme. Oft sei es Soja aus Brasilien oder Argentinien.
Das führt in diesen Ländern natürlich auf einen Druck auf einerseits Waldflächen, aber auch landwirtschaftliche Nutzfläche. Und die Fläche, die in diesen Ländern wegfällt, die muss dann eben anderswo wieder kompensiert werden, damit diese Länder eben auch ihre eigene Bevölkerung ernähren können.
Eigentlich sollte jedes Land nur so viel Fleisch produzieren, wie es selber Futtermittel anbauen kann, sagt Steimann. In der Schweiz sei dem überhaupt nicht so. Die Schweiz importiere sehr viel.
Würde die Schweiz all dieses Futter im Inland anbauen wollen, dann müsste man sozusagen den ganzen Kanton Tessin zur Verfügung stellen. Das ist eine Größenordnung von ungefähr 250'000 Hektar Land, der eben dafür in Anspruch genommen wird, um dieses Futter zu produzieren.
Ja, schon ein bisschen.
Sollte man also auf Fleisch verzichten? Nicht unbedingt, sind sich Bernd Steimann und Marianne Botta einig. Sie raten, bewusst zu konsumieren. Zum Beispiel nicht nur das Entrecôte essen, sagt Botta, sondern
auch die billigeren Stücke auch mal in Reihen, damit das ganze Tier verwertet werden kann. Und das findet häufig nicht statt, vor allem nicht an Weihnachten.
Alle Jahre wieder kommt an Weihnachten das Chinoise auf den Tisch.
Der Bericht von Andrea Jacki. Und nach dem Festessen an Heiligabend gehen viele in die Mitternachtspredigt, auch solche, die sonst kaum in die Kirche gehen. Weihnachten ist darum neben Ostern die Sternstunde für Pfarrerinnen und Priester. Caroline Schröder-Fields gilt als besondere Predigerin. Sie ist die erste Gewinnerin des Predigtpreises der Evangelischen Kirche. In Basel holt sich die Münsterpfarrerin die Inspiration für ihre Weihnachtspredigt hoch oben auf den Türmen der Kathedrale. Lukas Schmutz ist mit ihr Richtung Himmel auf diese Münstertürme gestiegen.
Caroline Schröder-Fields steigt die steile Treppe zu den beiden Münstertürmen hoch. Das tut sie fast jeden Tag, seit sie den Job als Münsterpfarrerin 2011 bekam. Zunächst war das einfach Sport, erzählt sie. Doch dann habe sich das Ritual
gewandelt zu einer Meditationsübung, bei der ich immer wieder angeregt werde durch die beiden Türme und alles, was in diesen Türmen irgendwo präsent ist, von der größten Glocke an bis zu der Aussicht von ganz oben über die Stadt.
Und von da schaut sie nun hinüber nach Kleinbasel, wo zwei andere Türme stehen. Der eckige Messeturm und der noch fast ganz neue Roschturm, der höchste Turm der Schweiz. Ihre beiden Münstertürme seien noch immer klar die schönsten, schmunzelt die Pfarrerin. Doch dann sagt sie:
Die modernen Hightech-Türme prägen das Stadtbild heute viel, viel mehr. Das Münster muss man suchen, so wie man die christliche Tradition heute auch suchen muss.
Zum Beispiel beim Predigen, sagt Schröder-Field. Und an Weihnachten sei das fast noch schwerer als sonst, denn die Kirche sei dann voll mit Menschen, die mit Kirche und Predigt eigentlich wenig am Hut haben. Und mit einer Haltung in die Weihnachtspredigt kommen, dass
alles, was sie von Religion noch positiv erwarten, das muss dann zu Weihnachten stattfinden. Und die wollen abgeholt werden bei ihren Erwartungen, so dass sie das Gefühl haben, ja genau, das war jetzt Weihnachten.
Und diese Erwartung will Schröder-Field erfüllen, ausdrücklich. Nicht, weil die Kirche es sich nicht leisten kann, Leute bei irgendeiner Predigt kopfscheu zu machen, sondern sie will predigen mit einem Gespür dafür,
wie vielfältig die Menschen sind, die da vor einem sitzen und was die vielleicht bewegen könnte.
Und zugleich will sie ihre eigene persönliche Antwort auf die zentrale Weihnachtsfrage geben. Was das nämlich heute heißt, dass nach christlicher Überzeugung an Weihnachten Gott ein Mensch geworden ist. Schröder-Field will dann etwas sagen, mit dem alle im Münster etwas anfangen können, und skizziert oben auf dem Turm einen Gedanken, der ihr dabei wichtig ist.
Wir spüren immer mehr, wie die ganze Menschheit, der ganze Planet in Mitleidenschaft gezogen wird und keinen Ausweg kennt. Und da können wir mit Wohlfühlbotschaften nicht mehr glaubwürdig sein.
Sondern es gelte, den oder besser die Finger auch auf Punkte zu legen, wo die Botschaft aufhört, froh zu sein. Und im Gedanken an Terror und Krieg, die den Alltagsfluss der Nachrichten beherrschen, sagt sie:
Wo wir nicht drum herum kommen, ist, dass wir wieder anders über das Leiden nachdenken. Und dafür steht im Augenblick gesellschaftlich niemand anders ein.
Niemand anders als die Kirche, meint sie. Und wieder unten im Schiff des Münsters geht der Weg zurück an die Arbeit an der Kanzel vorbei, auf der sie dann am Sonntag stehen wird. Die Stufen da hinauf geht sie so gerne wie jene auf den Turm, wenn auch viel langsamer. Und sie sagt dazu:
Ja, ich stehe gerne auf der Kanzel. Erstaunlicherweise bin ich nur selten im Münster nervös, denn das Münster ist so ein liturgischer Raum, das nimmt mir die Nervosität.
Und nein, ein Monolog seien ihre Predigten nicht. Das, was im Blickkontakt mit der Gemeinde entstehe, das sei die Predigt. Und zu dem, was in der Münsterweihnacht entstehen könnte, sagt Caroline Schröder-Field:
Ich möchte gerne, dass es ein Plädoyer für Menschlichkeit sein wird.
Der Bericht von Lukas Schmutz. Weihnachten, zusammen sitzen, zusammen singen und zusammen essen. Zusammen essen, der Brauch reicht weit in unsere Vergangenheit als Menschheit zurück. Darum ist es an Weihnachten für Alleinstehende oft besonders schwer. Um solche Themen geht es im Tagesgespräch, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambricker.
Der mutmaßliche Täter des Lastwagenanschlags in Berlin ist erschossen worden, bei einem Schusswechsel mit der Polizei in einem Vorort von Mailand. Das bestätigte der italienische Innenminister. Ein libysches Passagierflugzeug ist auf einem Inlandflug möglicherweise entführt worden. Das teilte der Regierungschef von Malta mit. Das Flugzeug ist mittlerweile auf der Insel Malta gelandet. Genaueres ist noch nicht klar. Das zweite Bundesasylzentrum für die Region Bern entsteht in Kappelen bei Lies. Das Zentrum soll Platz für bis zu 270 Asylsuchende bieten und 2019 in Betrieb genommen werden. Am Standort des heutigen kantonalen Durchgangszentrums.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.